Ja, guten Morgen an diesem wunderschönen Frühlingssonntag. Heute Morgen um 6 Uhr hat mich schon eine Kohlmeise geweckt. Die hat so ganz penetrant hinter unserem Haus ihr Lied gesungen, ihr Loblied, und hat dann wohl gemeint, ich soll endlich aufstehen. Einfach interessant, wie auch die Vögel ihr Loblied singen. Also ich habe es auch diese Woche erlebt beim Vorbereiten. Da ist so Luftlinie 5 Meter von mir entfernt, an einem Zaun vom Nachbarn, hat sich fast eine Minute lang ein Rotkehlchen gesetzt und mir sein Lied vorgesungen. Das war richtig schön und inspirierend. Also nicht nur wir singen unser Loblied, sondern auch die ganze Natur. Ja, heute soll der letzte Teil unserer Predigtserie kommen. Wir haben ja die letzten Wochen uns Personen angeschaut des Ostergeschehens, und heute möchte ich den Abschluss machen mit einer Person, die sicher jeder kennt. Es geht heute um Thomas. Was denkt ihr, wenn ihr diesen Namen hört, Thomas? Natürlich, als erstes fällt uns wahrscheinlich ein Thomas, der Zweifler, der ungläubige Thomas. Im Volksmund ist er so das Urbild eines Zweiflers. So einer, der nur glaubt, was er sieht, und der nicht einfach glaubt, was man ihm sagt, und einer, der unbequeme Fragen stellt. Aber damit entspricht er ja eigentlich genau dem Ideal der heutigen Gesellschaft, zumindest in unserer westlichen Welt. Die Zeit ist vorbei, in der die Kirche vorgeben konnte, was die Leute zu glauben haben. Und auch was in der Bibel steht, wird zunächst einmal angezweifelt. So, der Zweifel ist eigentlich so eher salonfähig geworden. Normalerweise erscheinen zu Ostern in allen Wochenzeitungen, Spiegel, Fokus und so weiter, in der Regel immer kritische Artikel zum Glauben, zum Ostergeschehen. Dieses Mal nicht, da hat Corona-Thema das alles überlagert. Außer der Wochenzeitung Die Zeit, die hatte am 31.03., also vor Ostern, ein ganz interessantes Hauptthema. Es ging um das Thema: Kann der Mensch ohne Glauben leben? Und die Autorin lässt da verschiedene Menschen zu Wort kommen, die zu dieser Frage etwas zu sagen haben. Zum Beispiel ein Notfallseelsorger, ein Evangelischer im Krankenhaus in Göppingen, oder die verantwortliche Ärztin für die Corona-Hotline in Berlin. Und schon in der Überschrift deutet diese Journalistin an: Lange dachte die moderne Gesellschaft, es gehe auch ohne Religion. Doch in der Krise spüren viele, etwas wie Gottvertrauen wäre jetzt gut. Und sie schreibt dann gerade zu dieser Frage: Kann der Mensch ohne Glauben leben? Diese Frage, die steht wirklich im Raum. Seit durch das Virus Tausende einsam sterben und Angehörige ohne den Trost der Trauerrituale zurückbleiben. Dann schreibt sie wörtlich: Man merkt es am Aufleben alter Sehnsüchte nach Gewissheit, Horizont, Heil und vielleicht sogar nach Erlösung. Und interessant an diesem Artikel ist das Schlussfazit, das möchte ich euch nicht vorenthalten, also zu der Frage: Kann der Mensch ohne Glauben leben? Sie sagt: Nein. Zwar sind wir heute imstande, Glauben und Wissen zu versöhnen, doch die Reichweite unseres Wissens bleibt beschränkt. Mit Wissen allein lässt sich kein Trost spenden und kein Vertrauen schaffen. Um die Gegenwart zu ertragen und die Zukunft zu gestalten, brauchen wir ein Ziel, eine Vision, eine Hoffnung. Worauf? Dass es etwas gibt, was über allem, vor allem und nach allem gilt. Früher nannte man das Gott. So schreibt sie da. Also diese Sehnsucht, ich denke, diese Sehnsucht nach Gewissheit, diese Suche nach Gewissheit, das ist das, was den Menschen auch heute noch antreibt. Und das war auch bei Thomas so. Und ich denke, sein Ruf als Zweifler, der ist zu einseitig. Der wird nicht ganz dem Bild gerecht, das uns das Neue Testament von ihm zeigt. Die bessere Überschrift über sein Leben lautet meines Erachtens auf der Suche nach Gewissheit. Und unter diesem Thema wollen wir uns heute diesen Thomas anschauen. Es gibt zwar nur wenige Bibelstellen über ihn, aber darin entdecken wir wichtige Spuren seiner Suche nach Gewissheit. Und in diese Spurensuche möchte ich euch heute Morgen etwas hineinnehmen. Zunächst einmal Thomas, er war ein Jünger von Jesus. Das finden wir in allen Evangelien. Er erscheint in allen Listen, wo die 12 Jünger, die 12 Apostel aufgezählt werden. Und sein Name Thomas bedeutet, ist aramäisch und bedeutet Zwilling. Und vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, er hat auch einen zweiten Namen, Didymus. Das ist die griechische Form von Zwilling. Also manche Bibeln, die lassen diesen Zweitnamen Didymus als Name stehen, zum Beispiel die Neue Genfer Übersetzung. Und andere, die übersetzen diesen Zweitnamen Thomas, der Zwilling genannt wird, so bei Luther und bei Elberfelder. Aber es war ein Zweitnamen. Vermutlich hat er einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester, wir wissen es nicht, es wird nichts darüber berichtet. Thomas wurde von Jesus zu seinem Jünger berufen. Und Jünger bedeutet ja eigentlich Schüler oder Lernender, einer, der lernt, der von seinem Lehrer lernt. Jesus war ja ein Rabbi, ein Lehrer, so wie es damals auch viele Rabbis gab. So hat er eine Schar von Schülern, von Jüngern um sich geschart. Und dieser Unterricht interessanterweise fand meistens auf Spaziergängen statt. Also die hatten immer frische Luft und das war sicher sehr gut für den Lernerfolg. Wenn jetzt mehrere Lehrer hier wären, wir haben nur den Helmut als Ex-Lehrer, aber sonst auch an den Bildschirmen oder so, würde ich jetzt die Frage stellen an alle Lehrkräfte, was gehört zu den Eigenschaften eines guten Schülers? Ich denke, eine Eigenschaft wäre, eine wichtige Eigenschaft ist, Fragen zu stellen. Wer nichts fragt, der lernt auch nicht viel. Und das war auch beim Rabbi Jesus so. Die Jünger durften Fragen stellen. Jesus hielt nicht nur Vorträge, sondern ging auf Fragen seiner Schüler ein und beantwortete sie. Und da waren auch kritische Fragen erlaubt und auch komische Fragen. Petrus stellte zum Beispiel einmal so eine Frage. Er fragt Jesus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht das 7-mal? Eine komische Frage, 7-mal. Und genügt es 7-mal? Was antwortet Jesus? Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also 490-mal. Da musst du erkennen, es ist eigentlich eine komische Frage. Es geht da nicht darum, es geht darum, dass wir immer vergeben und nicht da zählen, wie viele Fehlschüsse mein Bruder noch frei hat. Aber Jesus sagte nicht zu ihm, das ist eine blöde Frage. Frag mich was anderes. Er geht auf alles ein. Also eine Lehrmethode war, Fragen zu beantworten. Und durch Fragen und Antworten kann man sich ja auch Lernstoff besser aneignen. Neugierige, die lernen immer besser. Eine andere Methode war das Auswendiglernen von Merksätzen. Zum Beispiel die Bergpredigt, das sind ja viele Merksätze und die konnten sehr gut auswendig gelernt werden. Und vielleicht ist es uns auch gar nicht so bekannt, der Großteil der Überlieferungen der Evangelien geschah aus dem Gedächtnis. Das heißt, ist uns überliefert worden dadurch, dass Menschen das auswendig gelernt haben, was Jesus gesagt hat. Hätten die Jünger nicht auswendig gelernt, gäbe es keine mündliche Überlieferung und wir hätten vielleicht gar keine Evangelien. Ja, das nur so nebenbei. Also Jünger sind aber auch keine Menschen, die auf alle Fragen eine Antwort haben. Aber sie wissen, wen sie fragen können. Entscheidend ist, wer unser Lehrer ist. Und das ist das Gute, was wir bei Thomas schon sehen. Wir können Jesus alles fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Damals konnten sie das noch direkt tun. aber auch nur, wenn er bei ihnen war. Wenn er nicht da war, konnten sie ihn ja nicht fragen. Wir sind heute ja sogar in einer besseren Situation. Wir können Jesus immer fragen. Und wir können ihn auch alle gleichzeitig fragen, was ja normalerweise in einer Schule nicht möglich ist. Wir sind sogar also noch besser dran. Und Jesus hat sich sogar noch schriftlich geäußert. Er hat uns sein Wort, hat uns die Bibel gegeben, in der wir Antworten finden. Auch wenn diese oft nicht einfach sind, nicht einfach zu beantworten sind. Also wer auf der Suche ist, der stellt Fragen, so wie Thomas. Die erste Spur in seinem Leben finden wir alle Spuren finden wir eigentlich im Johannesevangelium. Und die erste finden wir in Kapitel 11, Vers 16. Interessant ist, dass sein Name erst im Zusammenhang mit der Passionsgeschichte auftaucht. Vorher ist gar nicht, außer seinem Namen, nicht von ihm die Rede. Und hier an dieser Stelle, da wurde es richtig gefährlich. Und da wird er aktiv. Johannes 11, Vers 16, da heißt es, da sagte Thomas, der Didymos, also der Zwilling genannt wird, zu seinen Mitjüngern, auch wir wollen hinziehen, damit wir mit ihm sterben. Warum sagte er das? Wenn man den Zusammenhang liest, da geht es ja um Lazarus, das war ein sehr guter Freund von Jesus und von seinen Jüngern. Und dieser Lazarus, der war krank, sterbenskrank. Und seine Schwestern Maria und Martha, die sandten einen Eilboten zu Jesus. Und es ist eigentlich nur so eine Information, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Herr, den du lieb hast, ist krank. Damit wollten sie sagen, komm zu uns. Sie erwarteten von ihm, dass er so schnell wie möglich kommt und ihren Bruder heilt, ihn hilft. Wie reagiert Jesus? Und das ist jetzt rätselhaft, wie Jesus hier reagiert. Nämlich, anstatt sofort zu kommen, wartet er noch 2 Tage. Er wartet 2 Tage. Und dazu waren sie noch 2 Tage unterwegs, bis sie in Bethanien waren. Das heißt, erst nach 4 Tagen trafen sie ein. Und es heißt dann in diesem Text, dass Lazarus schon 4 Tage lang in der Grabkammer lag. Also, dass er schon gestorben war. Und nach damaliger Auffassung war nach 4 Tagen war der Tod endgültig. Man rechnete noch damit, dass innerhalb 3 Tagen die Seele noch zurückkehren kann in den Körper und vielleicht eine Wiederbelebung oder Auferweckung möglich ist. Aber nach 4 Tagen war alles erledigt. Da gab es keine Hoffnung mehr. Da könnten wir fragen, warum wartet ihr eigentlich Jesus? Er hätte ja auch den Lazarus von Ferne heilen können. Das hat er ja auch bei anderen gemacht. Und da gibt er eine Antwort, also wenn man lässt mal zu Hause, er wusste, er war bereits gestorben und er wusste, dass er ihn vom Tod auferwecken würde. Und dass dadurch, durch diese Tat, der Glaube der Jünger gestärkt werden soll, dass diese Krankheit nicht zum Tod ist, sondern zum Leben. Das wusste er, aber das wussten die Schwestern nicht und das wussten auch die Jünger nicht. Aber Jesus wusste es. Und als Jesus seinen Jüngern diese Reise zu Lazarus ankündigte, da war die Stimmung bei den Jüngern auf dem Tiefpunkt. Sie waren überhaupt nicht davon begeistert. Warum? Weil sie kurz vorher schon dort waren und Jesus nur knapp einer Steinigung entkam. Die Juden warfen ihm Gotteslästerung vor und sie hoben schon die Steine auf und da hieß es noch, Jesus ging mitten durch sie hindurch und die Jünger dachten, nur nie mehr hierher kommen, dann sonst kommt die Katastrophe. Und jetzt wollte Jesus genau dahin wieder zurück. Und da können wir verstehen, dass sie nicht begeistert waren. Es war brandgefährlich für Jesus und für sie auch. Und deshalb äußerten ja auch sie ihre Bedenken. Vers 8 heißt es, Johannes 11, Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Aber Jesus war fest entschlossen. Es gab keine Alternative und er erklärte auch seinen Jüngern, warum. Diese Auferweckung sollte eine Glaubenslektion für sie sein. Aber sie verstanden nicht so recht, was er meinte. und alle Stimmen und sie waren voller Angst und verwirrt. Und in diese Stimmung hinein, in diese depressive Stimmung hinein, macht Thomas seinen Mitjüngern eine klare Ansage: Auch wir wollen hinziehen, damit wir mit ihm sterben. Und alle stimmten zu. Das heißt, alle gingen mit Jesus. Was zeigt uns diese Aussage? Thomas fasst die angstvolle Stimmung in Worte. Doch trotz aller Angst forderte er die Jünger zu einem mutigen Schritt heraus. Wir gehen mit Jesus, wir bleiben bei ihm, auch wenn es unseren Tod bedeutet. Und hier zeigt sich nämlich kein zaghafter Thomas, sondern einer, der bereit war, alles zu geben, ein mutiger Jünger von Jesus. Aber ihr Blick war ja begrenzt. Thomas befürchtete den Tod, aber er rechnete nicht mit der Auferstehung. Das hatten die Jünger gar nicht im Blick. Das konnte er noch nicht begreifen. Und deshalb ist diese Entscheidung doppelt mutig. Thomas wollte Jesus auf jeden Fall folgen, egal was es kostet. Und das Erstaunliche geschah, die Auferweckung des Lazarus wurde zur Glaubenslektion für die Jünger. Sie erhielten die Gewissheit auf die Frage nach dem Tod. Und Jesus ist der Herr über den Tod. Das zeigte diese Auferweckung. Und auch dieses wunderbare Wort wird in diesem Zusammenhang, das hätten sie verpasst, wären sie nicht dorthin gegangen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das war eine Lektion für diese Jünger, die eigentlich gar nicht dorthin wollten. Und so erwartete Thomas erwartete den Tod, aber Jesus zeigte ihm das Leben. Und das war sicher eine prägende Erfahrung für seinen Glauben und eine entscheidende Antwort auf seiner Suche nach Gewissheit. Die zweite Spur in seinem Leben finden wir in Kapitel 14, Johannes 14, Vers 5. Diese Spur führt uns in eine ernste Situation, denn jetzt war es wirklich soweit. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Abschied vor. Wir wissen ja diese, oder wenn ihr es lest, Johannes 14 bis 17, das sind die Abschiedsreden von Jesus. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern in einer langen Rede und er fasst noch einmal das zusammen, was für sie wichtig ist. Und was er ihnen alles sagen will, ist so komprimiert noch einmal alles, was Jesus seinen Jüngern zu sagen hat. Und ich empfehle euch dringend, lest diese Abschiedsreden. Das ist eine Quelle für euren Glauben, für die Gewissheit eures Glaubens. Also ich kann es nur empfehlen. Und zu Beginn dieser langen Rede erklärt Jesus seinen Jüngern, wohin er geht und dass er wiederkommt, um sie zu sich zu holen. Jesus spricht vom Haus des Vaters, wo er hingehen wird und den Weg, der dorthin führt. Und dann sagt er in Vers 4, diesen Weg würden sie ja kennen. Aber offensichtlich doch nicht, denn sofort meldet sich der nachdenkliche Thomas, der Jünger, der gern Fragen stellt, weil ihm nicht klar war, was Jesus damit meinte. Johannes 14, Vers 5, Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Also er stellt diese Frage, wahrscheinlich stellvertretend für die anderen, denn die haben es genauso wenig geblickt. Das kommt dann in der anderen Frage von Philippus zum Ausdruck. Also Thomas fragt nicht nach dem Weg, er ist auf der Suche nach Gewissheit. Wohin geht es? Wohin führst du uns, Rabbi? Und interessanterweise, habt ihr schon mal das beachtet, wir kennen alle Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das war eine Antwort auf die Frage des Thomas. Hätte Thomas diese Frage nicht gestellt, hätten wir vielleicht diese Antwort von Jesus gar nicht im Neuen Testament. Also es war eine sehr wichtige Frage. Und interessanterweise kommt daraus aus dieser Frage des Thomas eine der meistzitierten Stellen des Neuen Testaments zum Ausdruck. Was wäre, wenn er nicht gefragt hätte? Also das ist ja das Schöne. Jesus hatte ihnen den Weg ja bereits erklärt. Er hätte auch sagen können, was fragst du so dumm? Ich habe es doch euch schon erklärt. Jetzt schau mal oder redet mal miteinander. Und dann kommt wieder, sondern er geht geduldig auf die Fragen von Thomas und seiner Jünger ein. und erklärt es ihnen nochmal, wenn sie es nicht verstanden hatten, was er meinte. Er erklärt das nochmal und nochmal. Und das ist das Schöne, dass Jesus geduldig ist, dass er nicht genervt ist von unseren Fragen, sondern dass er darauf eingeht. Thomas hatte das Talent, die richtigen Fragen zu stellen auf seiner Suche nach Gewissheit. Und diese Antwort von Jesus war ein weiterer Baustein seiner Glaubensgewissheit. Er erkannte immer mehr, wer Jesus für ihn war. Also seine zweite Spur führt zum zweiten Ich Bin-Wort. Das ist die erste Spur schon, ich bin die Auferstehung und das Leben. Hier Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Betonung liegt auf dem Leben. Jesus sagt seinen Jüngern, ich bin der, der über dem Tod steht, der den Tod besiegt, der das Leben ist in Person. Und das war auch so ein Baustein für Thomas. Und ich denke, das gilt auch für uns. Je größer uns Jesus wird, desto stabiler wird das Fundament unseres Glaubens. Unsere Glaubensgewissheit, die suchen wir vergeblich in uns selber. Die werden wir dort nicht finden. Glaubensgewissheit finden wir nur in der Begegnung mit dem Auferstandenen, in der Begegnung mit Jesus, bei ihm selber. Er ist unsere Gewissheit, er ist unser Fundament. Und an ihn dürfen wir uns wenden, auch mit all unseren Fragen. Und nun kommen wir noch zur dritten Spur, das ist ja eigentlich die hauptsächliche, für die Thomas bekannt ist. Und zwar so nach der Auferstehung, als er Jesus begegnet, das ist die wichtigste Spur in seinem Leben auf der Suche nach Gewissheit. Und ich lese diesen Text vor, weil er einfach wichtig ist, um zu verstehen, worum es bei ihm geht. Johannes 20, Vers 24 bis 29, da heißt es, Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also Jesus erscheint seinen Jüngern nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt. Er hatte schon den Auferstehungsleib an sich, das heißt, er konnte durch geschlossene Türen gehen und seinen Jüngern erscheinen. Und trotzdem waren seine Wundmale noch sichtbar und die zeigt er auch ihnen als Beweis seiner Auferstehung. Und er spricht ihnen seinen Frieden zu. Friede sei mit euch. Und das war klar, die waren ja so verängstigt in dieser Situation. Das war ein ganz verängstigter Haufen, den er hier antraf. Und nun wussten sie aber, dass Jesus auferstanden war und lebte. Sie hatten einen sichtbaren Beweis für ihren Glauben. Sie hatten Gewissheit, doch einer fehlte, Thomas. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt bei der Vorbereitung, wo war eigentlich Thomas? Wo war dieser Thomas? Denn vorher war er immer dabei im Kreis der Jünger und jetzt hier fehlte er plötzlich. Wieso war er in dieser Stunde der Angst nicht da? Die Jünger hatten die Türen verrammelt aus Angst vor den Juden. Sie dachten, dass es ihnen nun an den Kragen geht. Und in der höchsten Verzweiflung erscheint jetzt plötzlich Jesus und alle Angst war verflogen durch seine Gegenwart. Wo war denn Thomas? Die Jünger erzählten ihm davon. Das zeigt, sie wussten dann, wo er war. Steht aber nicht hier. Und was er antwortete, brachte ihm jetzt das Image eines Zweiflers ein, eines Ungläubigen. Aber ich finde, dass dieses Bild hier zu einseitig überbetont wird, denn seine Antwort könnte ein Hinweis darauf sein, warum er fehlte. Ich denke, er war einfach verzweifelt auf seiner Suche nach weiterer Gewissheit. Jesus war, wie er befürchtet hatte, getötet worden und nun stand auch sein Ende bevor. Einige Frauen, die behaupteten zwar, Jesus sei auferstanden, aber wer weiß schon, ob das stimmt. Die Aussagen von Frauen, die galten damals nicht als Beweismittel. Es hatte also keinen Sinn mehr. Warum dann noch zu den Jüngern gehen? Die konnten ihm auch nicht mehr helfen. So könnte ich mir seine Stimmungslage vorstellen. Und er bereitete sich in aller Stille auf sein Martyrium vor. Allein. Und als ihm dann die Jünger von der Begegnung mit Jesus erzählten, da war er nicht sofort begeistert, sondern verlangte klare Beweise. Er wollte jetzt endlich Gewissheit haben. Und wenn wir genau hinlesen, er forderte ja eigentlich gar nicht mehr, als was Jesus den anderen Jüngern gezeigt hatte. Er hatte ihnen ja seine Wundmale gezeigt. Und nichts anderes wollte Thomas, dass er das auch sehen kann und dass er glauben kann, dass Jesus auferstanden ist. Ja, er glaubte nicht einfach nur aufgrund der Aussage der Jünger, sondern er wollte sich selbst überzeugen. Und das ist zunächst mal ein guter Grundzug, der auch für uns wichtig ist. Wir müssen selber glauben. Das kann niemand anders für uns übernehmen. Wir müssen uns selber eine Überzeugung bilden von dem, auch was die Bibel sagt. Und er war ein nachdenklicher Mensch und machte es sich nicht einfach. Und das Gute ist, er tauchte wieder im Jüngerkreis auf. Er blieb nicht allein, sondern wartete im Kreis der Jünger, wie es nun weiterging. Und nach 8 Tagen erscheint Jesus noch einmal. Ich habe mich gefragt, was mag wohl in diesen 8 Tagen in dem Thomas vorgegangen sein? Was hat er wohl gedacht? So, ich kann mir vorstellen, so ein Kopfkino zwischen Gewissheit und Ungewissenheit, ein Hin und Her, eine große Spannung, die kaum auszuhalten war, so ähnlich wie es Jakobus beschreibt, Jakobus 1, Vers 6, wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die hin und her getrieben wird und ein Zweifler ist, ein gespaltener Mensch, ein Diepsychos steht da, ein zweigeteilter Mensch, unbeständig in allen seinen Wegen, weil er keine Gewissheit finden kann, weil er keine Entscheidung treffen kann, weil er ständig hin und her geworfen ist. Und so kann ich mir die innere das Innere von diesem Thomas vorstellen. Und auch nachdenkliche Menschen, die brauchen auch oft eine längere Zeit zur inneren Klärung als vielleicht andere. Aber Jesus vergisst seinen Jünger Thomas nicht. Das ist das Wunderbare an dieser Geschichte. Er sagt nicht, selbst schuld, wär's dabei gewesen. Nach 8 Tagen erscheint er seinen Jüngern ein zweites Mal. Warum? Extra wegen Thomas. Extra wegen Thomas kommt Jesus noch einmal. Und nun kommt der entscheidende Moment im Leben des Thomas, eine Erfahrung, die ihn vom Suchen zum Finden führt, denn Jesus offenbart sich ihm. Er geht auf seine Bedingung ein und zeigt ihm persönlich seine Wunden. Er darf sogar seinen Finger auf die Wunde legen. Er darf den Auferstandenen anfassen. Und er war überwältigt und nun gab es gar keine Zweifel mehr für ihn. Seine Suche hat ein Ende. Er hat mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Händen betastet, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und da gibt es nur eine Reaktion für ihn und die kommt in einem der kürzesten Bekenntnisse des Neuen Testaments zum Ausdruck. Mein Herr und mein Gott. Das kürzeste oder eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse. Er hat in diesem Moment begriffen, wer Jesus ist und was er für ihn persönlich bedeutet. Die Auferstehung ist der Beweis der Gottheit Jesu. Und gerade deshalb wollten ihn die Juden ja steinigen. Sie klagten Jesus der Gotteslästerung an, weil er behauptete, dass er der Sohn Gottes sei. Und das erkannte jetzt Thomas. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Jesus ist mein Kyrios, mein allmächtiger Herr und mein Theos, mein Gott. Was Jesus schon in diesen Ich-Bin-Worten angedeutet hatte, das wird für ihn jetzt zur persönlichen Gewissheit. Er ist der Auferstandene, der lebendige Gott, er ist mein Gott. Ja, und dann zum Schluss gibt ihm Jesus noch so einen Glaubenssatz mit auf den Weg, und der ist auch für uns wichtig. Und denn da dürfen wir dem Thomas keine falschen Vorwürfe machen, denn das sind wir genauso wie er. Jesus sagt zu ihm: Glücklich sind, selig sind bei Luther, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das heißt nicht, dass wir nicht sehen, dass wir nicht die Macht Jesu erleben, erfahren. Warum nicht? Aber mach deinen Glauben nicht davon abhängig, was du siehst, das will er ihm sagen. Jesus weist uns hier den Weg zu einem Glauben, der reifen darf in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Und es ist immer wieder auch die Frage: Glauben wir zum Beispiel nur dann an ein Wunder, wenn es geschieht, oder glauben wir an den, für den Wunder kein Problem sind, der Wunder tun kann, Jesus? Machen wir unseren Glauben von unseren Gefühlen abhängig oder von den Verheißungen Gottes? Das sind immer wieder solche Fragen. Und das sind Lernprozesse in der Schule von Jesus, wo wir immer wieder was lernen und dann auch wieder verlernen oder versagen, was auch immer. Aber Jesus geht trotzdem weiter mit uns. Und wir sind da alle auf dem Weg. Und manchmal fragen wir auch vielleicht: Warum greift denn Jesus nicht ein? Warum handelt denn er nicht sofort? So wie Maria und Martha, als sie ihre dringende Mail an Jesus sandten: Er soll doch jetzt kommen und helfen. Und sie wussten doch, dass er der Sohn Gottes ist. Und warum ließ er ihren Bruder sterben? Welchen Grund dafür hatte, wussten sie nicht. Sie wussten es nicht. Sie konnten ihm nur vertrauen. Und das macht eben den Glauben aus. Jesus vertrauen, dass er alles richtig macht, auch wenn wir vielleicht etwas anderes sehen. In Johannes 21, Vers 2 taucht Thomas dann ein letztes Mal auf, als Jesus sich ein weiteres Mal seinen Jüngern offenbart, bevor er den Himmel fährt, und er frühstückt sogar mit ihnen. Das ist, finde ich, ganz toll. Jesus macht ein Frühstück, er macht es aktiv, sagt: Wo habt ihr was zum Essen, habt ihr was zum Frühstücken? Und interessanterweise waren hier nur 7 Jünger da, es waren nicht alle. Aber wer war dabei? Thomas war dabei. Thomas wollte nie mehr verpassen, wenn Jesus zu ihnen kommen würde. Er wollte das nicht noch einmal erleben. Er wird sogar an zweiter Stelle nach Petrus erwähnt. Ja, und so sehen wir in Thomas einen Menschen, der auch an uns ein Vorbild sein kann. Nach der Überlieferung starb Thomas doch noch als Märtyrer, und zwar um das Jahr 72 in Südindien, wo er 20 Jahre lang das Evangelium verbreitet hatte. Nicht so sehr durch das Wort, noch das, was er verkündigt wurde, durch seine Sprachgewalt, als vielmehr durch sein heiliges Leben und durch seine Wunder, die Jesus durch ihn tat. Das ist bemerkenswert. Man erstach ihn, als er sich weigerte, die hinduistische Göttin Kali anzubeten. Warum? Denn Jesus war sein Herr und sein Gott und kein anderer Gott. Und da sehen wir ein wunderbares Bild von diesem Thomas, wie er bis zum Schluss Jesus treu blieb. Was können wir von ihm lernen? Ich denke, das Erste ist diese Suche nach Gewissheit. Ich denke nicht, dass unsere Gesellschaft, in der wir leben, kein Interesse mehr am Glauben hat. Es ist vielleicht ein anderes Interesse. In diesem Zeitartikel heißt es, dass in der Krise der Pandemie ein anderer Glaube gefragt ist. Und es ist interessant, es heißt dann: Ein Glaube, der uns in der Gefahr trägt, erhebt, erleuchtet und leitet. Das steht in einer säkularen Wochenzeitung. Die Ärztin dieser Corona-Hotline in Berlin, die sich selber nicht als religiös bezeichnet, sie sagt, sie hat extra noch Theologiestudenten ins Team geholt, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass die wenigsten Anrufer, tausende von Anrufer, die wenigsten hatten rein medizinische Fragen, sondern die meisten suchten Beistand. Und ja, ich denke, der Mensch ist auf der Suche nach Gewissheit und fragt sich: Wem kann ich vertrauen? Wo finde ich Hilfe und Halt? Wer hat den Bauplan für mein Leben? Was kommt nach dem Tod? Und Thomas zeigt uns die Antwort. Auch er suchte nach Gewissheit und fand sie in Christus, in Jesus Christus, dem Auferstandenen. Es kommt auf diese persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen an, nicht auf eine bestimmte Kirche oder auf bestimmte Christen oder eine Gemeinschaft. Wer an den Fehlern der Kirchen und Christen sich aufhält, der kommt keinen Schritt weiter auf dieser Suche. Es geht um diese persönliche Erkenntnis, die Thomas gewann, mein Herr und mein Gott. Diese Begegnung mit dem Auferstandenen, die veränderte seinen Glauben und damit sein ganzes Leben. Am 9. April, jetzt dieser Tage, war ja der 76. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Und interessant ist, was er in einem Brief zu Ostern 1944 geschrieben hat. Und ich denke, was er da schreibt, das trifft genau jetzt auch in diese, die Grundfragen in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Nur ein paar Sätze daraus. Er schreibt zu Ostern 1944, Ostern, unser Blick fällt mehr auf das Sterben als auf den Tod. Wie wir mit dem Sterben fertig werden, ist uns wichtiger, als wie wir den Tod besiegen. Mit dem Sterben fertig werden bedeutet noch nicht mit dem Tod fertig werden. Die Überwindung des Sterbens ist im Bereich menschlicher Möglichkeiten. Die Überwindung des Todes heißt Auferstehung. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Es gibt keinen Impfstoff gegen den Tod. Jesus ist der Einzige, der den Tod besiegt hat und der uns ewiges Leben schenken kann. Und deshalb möchte ich auch jedem Mut machen, der noch auf der Suche nach dieser Gewissheit ist. Suche die Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Jesus. Lies die Evangelien im Neuen Testament mit der Frage, wer bist du, Jesus? Und ich denke, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Zum Schluss noch, auch wir suchen ja nach Antworten immer wieder. Wir sind Jünger Jesu, auch wenn man jahrzehntelang mit Jesus unterwegs ist, hat man ja nicht Antworten auf alle Fragen, die einen bewegen. Wir können, und das ist das Schöne an den Jüngern von Jesus, wie wir das sehen, wir können Jesus nachfolgen und doch gleichzeitig auf der Suche nach Gewissheit sein. Wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen. Und das lernten sie, Vertrauen, Schritt für Schritt. Und wer meint, er kann Jesus erst nachfolgen, wenn alle seine Fragen beantwortet sind, wenn alle Zweifel beseitigt sind, der unterliegt einem Irrtum. Das wäre verkehrt. Dieser Zustand wird nie eintreffen. Sondern wir dürfen Jesus mit all unserem Zweifel, das war ein schöner Text auch in dem Lied, mit allem, was uns bewegt, mit allem Zweifel, mit aller Gewissheit, die wir oft suchen in bestimmten Dingen, wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen ihm vertrauen. Und auch Christen, auch Nachfolger erleben Glaubenskrisen. Auch bei uns gibt es Lebenserfahrungen, die wir nicht einordnen können. Und manche Fragen, die bleiben auch offen, die können wir gar nicht klären. Die erfahren wir vielleicht erst die Antwort, wenn wir bei Jesus sind. Die Jünger waren auch nicht automatisch frei von allen Ängsten, aber sie haben einen, der sie durchträgt. Und das ist Jesus. Jesus sagt zu ihnen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Auch Johannes 16, ein Teil der Abschiedsreden. Ich freue mich heute schon wahnsinnig auf die Bibelstunden und Seminare im Himmel, muss ich euch sagen. Wenn ich meine Fragen stellen kann und das, was mir auf dem Herzen liegt und ich eine perfekte Antwort erhalte. Manchmal rätseln wir auch, wenn wir die Bibel lesen, darum, was ist die richtige Antwort, was meint jetzt Paulus zum Beispiel. Wir erleben es ja auch in der Bibellesegruppe. Es ist nicht immer so einfach, eine Antwort zu finden, aber dort werden wir die perfekte Antwort finden. Aber wahrscheinlich gibt es gar nicht mehr so viele Fragen, wenn wir dort sind, weil wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind und weil sich dann viele Dinge automatisch gleich erledigen. Und da gibt es keine Ungewissheit mehr. Alles ist aufgedeckt. Wir dürfen hinter den Vorhang der Heilsgeschichte blicken und hinter den Vorhang unserer persönlichen Geschichte. Aber bis es soweit ist, halten wir uns fest am auferstandenen Christus. Wie Paulus dann schreibt in Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und zum Schluss noch einmal Bonhoeffer, er sagt, aber dazu ist Christus nicht in die Welt gekommen, dass wir ihn begriffen, sondern dass wir uns an ihn klammern, dass wir uns einfach von ihm hineinreißen lassen in das ungeheure Geschehen der Auferstehung. Amen.